HR Info. Bilanz.
Mit Alexander Schmidt. Supermärkte wollen so viel wie möglich über ihre Kunden erfahren. Was kaufen sie ein? Was hält sie vom Kauf ab? Die Supermarktkette Real und die Deutsche Post erproben in einigen ihrer Filialen bereits Systeme zur Gesichtserkennung. Die Verbraucher werden vor der Kasse von Kameras gescannt und sollen so Werbung bekommen, die individuell auf sie zugeschnitten ist. Das ist unser Thema in Bilanz. Genauso Roaming. Wir alle kennen das. Kaum sind wir über die Grenze ins europäische Ausland gefahren, kommt eine SMS unseres Mobilfunkanbieters mit den Infos zu den Kosten für ankommende und abgehende Anrufe, SMS und die mobile Datennutzung. Seit wenigen Tagen ist Schluss mit diesen Gebühren. Personalisierte Werbung im Internet ist längst Alltag. Eine Software erkennt, für welche Produkte die Verbraucher sich interessieren, und schon bekommen sie auch auf anderen Websites Werbung zu ähnlichen Angeboten. Viele nervt das. Sie gehen lieber in normale Supermärkte oder zum Einzelhändler um die Ecke. Dort sind sie bislang von persönlicher Werbung verschont geblieben, doch das ändert sich bald. Gerrit Heinemann, Handelsexperte der Hochschule Niederrhein, sagt:
Das große Problem ist, dass der Kunde im stationären Handel anonym ist. Und ich glaube, das Gral des Marketing liegt wirklich in der Personalisierung, im datenbasierten Marketing. Das ist genau die Schwachstelle des stationären Handels. Also im Grunde hätte der stationäre Handel schon sehr viel früher mit Kundenkarten anfangen können und die Kunden entanonymisieren können. Und das hat er eben verschlafen. Deswegen jetzt der verzweifelte Versuch, mit Gesichtserkennung den Kunden quasi zu erkennen.
Ein Konzern, der das ausprobiert, ist Metro. Er hat bei seiner Supermarktkette Real ein System aufgebaut, das die Gesichter der Kunden analysiert. Andreas Heigen berichtet.
Ein Realmarkt in Dreieich bei Frankfurt. Im Kassenbereich des Marktes hängen Bildschirme von der Decke runter. Die Kunden bekommen Werbefilme angezeigt. Schaut man nun aber ganz genau hin, sieht man, dass auf jedem Bildschirm noch ein kleiner schwarzer Kasten sitzt. Eine Kamera. Die Kameras beobachten sozusagen die Gesichter der Kunden. Wenn nun jemand auf die Werbung schaut, fängt das System an zu analysieren. Ist der Kunde ein Mann oder eine Frau? Wie alt ist der Kunde ungefähr? Und wie lange schaut der Kunde auf dem Bildschirm? Diese sogenannten Metadaten sollen helfen, die Werbung im Markt an die Kunden anzupassen. So zumindest die Idealvorstellung. Betrieben wird das Testsystem im Realmarkt von der Echeon AG aus Augsburg. Der Unternehmenssprecher der Echeon AG, Andreas Braun, erklärt, was man mit diesen Metadaten zum Beispiel machen kann.
Alle Kameras ermitteln in Sekundenschnelle die Anzahl der Kunden, ob diese in der Mehrzahl männlich oder weiblich sind. Aufgrund dieser Mehrheitsverhältnisse kann das System entscheiden, ob der nächste Spot für Frauen oder Männer gezeigt wird.
Vereinfacht könnte man also sagen, ob Autowerbung oder Blumenwerbung angezeigt wird. Im Moment befindet sich das System laut Real noch in der Testphase. In Deutschland wurden dafür 40 Märkte ausgesucht, davon sind 3 in Hessen. Aber was halten die Realkunden eigentlich selbst davon, dass sie von Kameras beobachtet und analysiert werden?
Überhaupt nichts. Das ist man ja schon gewöhnt vom Internet, darüber ärgert man sich auch. Und hier ist das nochmal ein neues Level und es ist eigentlich kein Vorteil für den Kunden, sondern nur für den Markt.
Grundsätzlich eine ganz tolle Sache. Neue Technik gefällt mir gut, begrüße ich. Und alles, was ich an Infos kriegen kann, an eine Kasse oder sonstiges, nehme ich gerne auf.
Ich halte davon nichts. Ich fühle mich da so ein bisschen verfolgt und überwacht.
Doch ob sich die Menschen im Real verfolgt und überwacht fühlen, spielt im Sinne des Datenschutzes keine Rolle. Hier sei man auf der sicheren Seite, meint zumindest der Pressesprecher von Real, Markus Jablonski.
Die aufgenommenen Bilder werden rein automatisch ausgewertet und dann sofort wieder verworfen. Es werden also keine personenbezogenen Bilder gespeichert. Und das System weiß auch zu keinem Zeitpunkt, welche Person tatsächlich vor dem Bildschirm steht. Es entstehen folglich auch keine personenbezogenen Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes.
Die Software, die für die Gesichtserkennung benutzt wird, heißt AdPack. Laut Real sei dieses Programm bereits datenschutzrechtlich geprüft worden und als unbedenklich erklärt worden. Doch was will Real mit der neuen Technik überhaupt erreichen? Noch sei das System in der Testphase. Markus Jablonski nennt zunächst keine konkreten Ziele.
Real stellt lediglich der Firma Echion AG aus Augsburg die Möglichkeit zur Verfügung, eine Blickkontakterfassung von Werbebildschirmen im Kassenbereich zu testen. Das Unternehmen Real selbst hat überhaupt keinen zusätzlichen Mehrwert dadurch.
Die Kunden bekommen jedenfalls nicht viel mit von den Testläufen im Markt. Denn wirklich zu erkennen sind die Kameras an den Werbebildschirmen nicht. Lediglich ein Schild mit der Aufschrift »Dieser Markt wird videoüberwacht« am Eingang gibt einen Hinweis.
Der gläserne Kunde, am Beispiel der Supermarktkette Real, die mit Kameras die Gesichter der Kunden an der Kasse erfasst, auswertet und ihnen gezielt Werbung zuspielt. Professor Johannes Kasper ist der Landesdatenschutzbeauftragte in Hamburg. Was halten Sie davon, wenn Sie an der Supermarktkasse persönlich angesprochen werden?
Wenn ich maschinell ausgewertet werde mit meinen Reaktionen, die ich in einem Supermarkt oder in einem Warenladen zeige, berechnet werde und dann auch automatisiert mir Angebote eingespielt werden, dann finde ich es eher unschön und finde auch, dass es ein informationelles Selbstbestimmungsrecht beeinträchtigt, das der Einzelne hat.
Nun sagt zum Beispiel die Supermarktkette Real, wir bearbeiten und speichern die Daten nur anonymisiert. Rückschlüsse auf Personen seien nicht möglich. Wäre das genug informelle Selbstbestimmung?
Die Argumentation finde ich erstmal wenig rational, zumal es ja darum geht, zunächst einmal die konkreten Bilder aufzunehmen von Personen, die dann vor den Monitoren zu stehen, diese Bilder auch zu verarbeiten und dann Rückschlüsse auf die Personen zu ziehen, die dort eben sich im Laden befinden und die entsprechend passgenau beworben werden sollen. Dass das jetzt hier anonyme Daten sind, kann ich so erstmal nicht sehen. Und da muss man in der Tat mal kritisch nachfragen und sicher auch einmal prüfen.
Im Internet geben viele Menschen freiwillig und viel freizügiger ihre Daten, ihr Gesicht zu erkennen. Warum sollte das Menschen im Supermarkt jetzt mehr stören als zum Beispiel im Internet?
Ja, ich denke, da gibt es große Unterschiede, weil wir ja mehr oder weniger in den letzten Jahren immer deutlicher diskutieren, die Selbstbestimmung der Nutzer im Internet zu verbessern. Wir diskutieren ja derzeit einen Entwurf einer EU-Privacy-Verordnung, die dahin geht, dass Betroffene etwa durch Tracking-Verfahren wie Cookies setzen, künftig nur ins Visier von Werbung und Trackern geraten, wenn sie individuell zustimmen und auch informiert zustimmen diesem Tracking-Angeboten. Und insofern haben wir hier in den Läden, wo ja sozusagen dann ein Offline-Tracking stattfindet, eigentlich keine entsprechende Situation. Hier findet Videoüberwachung statt, das gibt es seit Jahren in Supermärkten, zur Diebstahlsprävention insbesondere. Wenn nun diese Kameras benutzt werden, um Gesichter der Kunden auszulesen und auf längere Sicht auch deren emotionale Befindlichkeit auszulesen, dann ist das etwas, was sozusagen hinter dem Rücken der Kunden abläuft und was wir überhaupt nicht gutheißen können.
Wäre es denn sinnvoll, die Kunden am Eingang darauf hinzuweisen, dass das Geschäft nicht nur videoüberwacht ist, sondern auch darüber hinaus noch die Gesichtserkennung erprobt?
Das wäre jetzt zunächst mal ein Schritt, der ganz entscheidend wäre, um etwa Transparenz herzustellen. So wie ich die Berichte kenne, die ja in der Diskussion sind, ist dies bei den Anbietern im Moment nicht der Fall. Und insofern kann man hier nur deutlich machen, es verläuft in der Tat bislang hinter dem Rücken offensichtlich der Kunden. Das muss man ändern. Aber darüber hinaus bestehen natürlich weitere Fragen. Die Frage etwa, wer hat das Recht sozusagen, meine inneren Gemütszustände auszulesen. Wie gesagt, eine Technologie des Emotional Decoding, die künftig eingesetzt werden soll, die wird auch entsprechende rechtliche Fragen auslösen. Und da muss man sich wirklich fragen, ist es nicht eine Enteignung der Gefühlswelt des Individuums, wenn es künftig durch die Stadt geht oder durch Supermärkte geht und Kameras dann automatisiert die Stimmungslage, die emotionale Komponente eines Menschen erfassen, der dort eben in einer bestimmten Weise sich verhält und einen bestimmten Blick hat, einen bestimmten Gesichtsausdruck.
Jetzt könnten die Supermärkte ja sagen, wir haben einen Nachteil gegenüber vielen Internetkonzernen, weil die wissen ja viel mehr über die Kunden als wir. Deshalb brauchen wir diese Möglichkeiten, um im Wettbewerb bestehen zu können.
Na, ich hatte ja bereits gesagt, ich denke, wir haben im Bereich des Tracking im Internet künftig höhere Hürden für die Anbieter. Wir haben künftig eine stärkere informationelle Selbstbestimmung, eine höhere Datensouveränität des Nutzers, der dann entsprechend eben einwilligen muss. Eine Einwilligung aber in Läden, wo man noch nicht einmal Bescheid darüber weiß, wann und zu welchem Zweck dann ein Bild verwendet wird, findet nicht statt. Insofern sehe ich nicht, dass hier in der Tat die Bedingungen im Internet für die Betroffenen wesentlich schwerwiegender sind. Im Gegenteil, hier wird möglicherweise bald mehr Transparenz herrschen, wenn wir nicht aufpassen, als in der realen Welt. Und da müssen wir dann als Datenschutzbeauftragte schon genau hingucken, dass uns im Endeffekt die Entwicklung hier nicht aus der Hand genommen wird. Weil es ist natürlich ein Quantensprung, wenn man die Dinge, die wir ja aus dem Internet kennen, nun in der realen Welt einsetzt, und zwar ohne, dass die entsprechenden Rechte der Nutzer dort in Geltung gebracht werden.
Soweit Professor Johannes Kasper, Landesdatenschutzbeauftragter in Hamburg. Was Real und andere Händler mit personalisierter Werbung versuchen, ist nur der Anfang. Noch liefern Kamerabilder alleine keinen Hinweis, wie der Kunde heißt oder wo er wohnt. Wenn aber zur Kameraerkennung noch die Smartphone-Daten der Supermarktkunden hinzukommen, dann feiern die Algorithmen, die die Daten erfassen und verknüpfen, ein Fest. Der gläserne Kunde nimmt Gestalt an. Seine Vorlieben beim Einkauf, die Uhrzeit, der Ort und. Diese Informationen sind Gold wert für die Händler, die die Datensätze teuer verkaufen können, oder für die Einzelhändler, die nicht nur die Werbung, sondern auch die Preise ganz schnell je nach Kunde anpassen können. Anne-Kathrin Hochstrat über die Zukunft des gläsernen Kunden.
Schon beim Betreten des Marktes weiß der Zentralcomputer, dass ich da bin. Dank Smartphone. Das sucht ständig eine WLAN-Verbindung. Dabei wird eine Kennnummer angegeben. Der Supermarkt kann jetzt ganz leicht zurückverfolgen, wer sich aktuell im Markt aufhält. Und auch, ob ich eher viel oder eher wenig Geld zur Verfügung habe, verrät mein Smartphone. Denn über die Netzwerknummer ist auch klar, was für ein Modell ich habe. Bei einem eher exklusiven habe ich wohl ein höheres Einkommen. Ich will aber meinen Einkauf nicht selbst tragen. Die alten Einkaufswagen haben längst ausgedient. Der Wagen ist mittlerweile ein Einkaufsassistent, ein Roboter, der mir eigenständig durch den Laden folgt. Und er merkt sich, was ich in den Wagen ablege.
Kundin 2416 frische Tomaten.
Alles, was ich hier tue, wo ich mich länger aufhalte, was ich kaufe, wird erfasst. Das kann auch Vorteile haben. Ich bekomme Rabattgutscheine aufs Smartphone für Dinge, die mich wirklich interessieren. Zum Beispiel für meine Lieblingslimo. Die gibt es jetzt in einer neuen Geschmackssorte. Die nehme ich mit. Aber nicht nur Rabatte sind möglich. Mit den neuen digitalen Preisschildern kann der Supermarkt Preise im Minutentakt ändern. Das passiert vor allen Dingen, wenn ich direkt nach Feierabend einkaufen gehe. Wenn dann viele neue und exklusive Businessgeräte im Laden sind, können die Preise schon mal nach oben gehen.
Aktuell sind 84 iPhones eingeloggt. Hebe den Preis für Tiefkühlpizza.
Aus der Kombination an Dingen, die ich immer wieder kaufe, weiß der Markt, dass ich viel Obst und Gemüse esse und wahrscheinlich Vegetarierin bin. Auf dem Bildschirm des Einkaufswagens läuft zwischendrin Werbung. Und überall erfassen Kameras, ob ich bei der Werbung hinschaue oder nicht. Und ich kenne die Werbung. Ich bekomme sie auch in den sozialen Netzwerken angezeigt. Facebook zum Beispiel. Weil die Werbemodule der App immer wieder über die Netzwerkadressen abfragen, wo ich gerade bin.
Kundin 2460. Seit 3 Minuten in der Süßigkeitenabteilung.
Irgendwie kann ich mich heute nicht entscheiden. Und schon meldet sich die App und empfiehlt mir einen Schokoriegel. Ob ich den mal ausprobiere? In der App scanne ich Produkte, bei denen ich die Zutaten wissen will. Ich reagiere zum Beispiel allergisch auf Mandeln. Den Schokoriegel muss ich nur vor mein Handy halten und schon weiß ich, was drin ist. Alles klar, der geht. Jetzt will ich aber auch gehen, ich fühle mich hier nicht so wohl. Dafür muss ich mich an keine Kasse anstellen. Wieder mal übernimmt mein Smartphone. Der Einkaufswagen überspielt, was in ihm gelandet ist, und per App bezahle ich. Und wieder weiß der Markt, was ich mit nach Hause nehme. Früher bin ich mal gerne einkaufen gegangen. Ich fühle mich irgendwie gläsern, wie ein offenes Buch. Und es gibt nichts, was ich dagegen tun könnte. Schöne neue Einkaufswelt.
HR Info. Bilanz.
Pünktlich zum Start der Urlaubssaison sind die Roaming-Gebühren in der Europäischen Union endgültig weggefallen. Teures Telefonieren, Kurznachrichten schreiben und Internetsurfen gehören größtenteils der Vergangenheit an. Die Netzbetreiber dürfen nicht mehr verlangen als für Inlandsgespräche, wovon auch Geschäftsreisende profitieren. Holger Roman über den langen Kampf gegen die Roaming-Gebühren.
Es ist das Ende eines langen, zähen Ringens. In den vergangenen 10 Jahren sind die ungeliebten Zusatzgebühren fürs Telefonieren im Ausland bereits dramatisch gesunken. Im Sommer 2015 schienen ihre Tage endgültig gezählt. Doch dann machten die Mobilfunkanbieter Druck und die Regierungen der Mitgliedstaaten knickten ein. Mit der Folge, dass man das vollmundige Versprechen der totalen Roaming-Freiheit in Europa erst einmal kassieren musste. Vor allem im EU-Parlament war man not amused, wie seinerzeit der Unionsmann Herbert Reul bekannte.
Ehe man endlos lange weiter diskutiert, ist es besser, ein Ergebnis zu erzielen, das vielleicht etwas später aber das Ende von Roaming einläutet.
In den Monaten, die folgten, wurde intensiv nach einem Kompromiss gesucht. Der schien schließlich im Herbst 2016 gefunden. Allerdings nicht ganz so, wie sich das der Laie erhofft hatte. Tatsächlich sah der neue Entwurf kostenloses Roaming vor, allerdings begrenzt auf 90 Tage im Jahr. Nach Überschreiten dieses Zeitraums hätten die Telefongesellschaften doch wieder Aufschläge verlangen können, und zwar bis zu 4 Cent pro Anruf. Für die meisten Urlauber und Geschäftsleute hätte das Modell zwar durchaus den gewünschten Effekt gebracht, doch auf dem Papier sah es aus wie eine Mogelpackung. Der Protest von Verbraucherschützern, Medien und Opposition ließ nicht lange auf sich warten.
Die Betreiber dürfen Ersatzzuschläge einführen und genau das würden sie machen.
Beklagte stellvertretend für viele Michel Reimon, netzpolitischer Sprecher der Grünen im EU-Parlament. Kritik kam auch vom Europäischen Verbraucherschutzverband BEUC. Der warf der Kommission vor, sich mehr um die Interessen der Industrie zu kümmern, als um einen echten Binnenmarkt für die Bürger. Eine EU-Sprecherin in Erklärungsnöten. Was wir hier festlegen, ist nur eine Untergrenze, die nicht unterschritten werden darf. Wenn die Telekom-Gesellschaften ihren Kunden freiwillig mehr als 90 Tage ohne Extrakosten anbieten wollen, können sie das tun. Und dazu ermutigen wir sie. Um das PR-Desaster klein zu halten, zog die Kommission trotzdem die Reißleine und ihr Konzept nach nur 3 Tagen zurück. Behördenchef Juncker höchstpersönlich habe die Vorlage kassiert, erfuhr man später aus Diplomatenkreisen. Sein damaliger Digitalkommissar Oettinger wurde verdonnert, schnell eine Lösung zu finden. Die konnte der Schwabe zusammen mit seinem estnischen Kollegen Ansip knapp 2 Wochen danach auch präsentieren.
Wir wollen, dass Dienstreisen und Urlaubsreisen, egal wie lange, in der Europäischen Union ohne Roaming-Zuschläge möglich sind.
Die Zusage Oettingers haben die 3 EU-Institutionen am Ende eingehalten. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien dürfen Mobilfunkanbieter für Handytelefonate im EU-Ausland von ihren Kunden keine Extrazuschläge mehr verlangen. Gleiches gilt fürs SMS-Versenden und das mobile Surfen im Internet.
Von einem Meilenstein für die Verbraucher ist die Rede. Seit dem 15. Juni gibt es keine Roaming-Gebühren mehr im EU-Ausland. Für Anrufe, SMS und Internet zahlen die Verbraucher dann genauso viel wie hierzulande. Das hört sich zunächst einmal gut an, gerade jetzt in der Urlaubszeit. Urs Mansmann vom Computertechnikmagazin CT. Bringt diese neue Regelung für alle Handykunden Vorteile?
Ja, eigentlich für alle Handykunden der große Vorteil, Roamingkosten fallen jetzt tatsächlich komplett weg. Also es gibt keine Einschränkungen mehr, wenn ich in Deutschland einen Tarif habe, der mir 1, 2, 5 Gigabyte Datenvolumen beispielsweise zusichert und eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze, dann kann ich das im Urlaubsort, ob ich in Portugal bin, in Griechenland, in Finnland, egal wo in der EU, so nutzen, als ob ich zu Hause wäre, ohne Mehrkosten.
Wie sieht es zum Beispiel mit den normalen Gesprächen ins EU-Ausland aus?
Naja, da gelten sogar, wenn ich im Roaming bin, etwas günstigere Preise, weil die nämlich nach oben beschränkt sind. Von Deutschland aus in EU-Länder zu telefonieren, ist teilweise ein sehr teurer Spaß, denn da greift keine EU-Richtlinie, da gibt es kein Roaming, sondern da sind die Anbieter vollkommen frei in der Preisgestaltung. Wenn ich allerdings dann im EU-Ausland unterwegs bin, dann falle ich unter die EU-Roaming-Richtlinie und dann sind die Preise begrenzt. Und diese Begrenzungen sind in der Regel niedriger als das, was in Deutschland verlangt wird.
Reden wir über die Stolpersteine dieser neuen Regelung. Das Ende der zusätzlichen Roaming-Gebühren gilt für die derzeit 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Darüber hinaus gibt es ja einige Länder, die sich angeschlossen haben. Die Schweiz bleibt außen vor. Für viele von uns ist das ja ein Urlaubs- oder Arbeitsort. Wie sieht es dort genau aus?
Ja, die Schweiz ist bei einigen Anbietern interessanterweise drin. Das machen die quasi freiwillig auf Kulanzbasis. Es gibt keine rechtliche Verpflichtung, sondern die machen das aus Wettbewerbsgründen. Die sagen, bei uns ist die Schweiz mit drin und setzen sich dadurch von ihren Wettbewerbern ab. Da muss man also genau hinschauen, für welche Länder gilt dieses kostenlose Roaming und für welche nicht. Es sind die 28 EU-Länder und es sind Island, Norwegen und Liechtenstein, da muss sie gelten. Darüber hinaus kann sie gelten, aber das tut es eben in wenigsten Fällen, da muss man genau hinschauen.
Diese neue Roaming-Regelung sieht eine Fair-Use-Policy vor. Es soll verhindert werden, dass Nutzer einen günstigen Vertrag im EU-Ausland abschließen, diesen dann aber dauerhaft im Heimatland nutzen. Um was genau geht es dabei?
Ja, das ist ein Problem der Abrechnung der Provider untereinander. Die müssen quasi für jedes Gigabyte, dass ihre Kunden in einem anderen Netz verbrauchen, dem Netzbetreiber 7 Euro und noch ein paar Cent zahlen. Und das ist eine erhebliche Summe. Also wenn ein Nutzer dann im Ausland 1 Gigabyte verbraucht, ein deutscher Nutzer im spanischen Netz, muss der deutsche Netzbetreiber an den spanischen 7 Euro bezahlen. Jetzt gibt es sehr günstige Angebote, beispielsweise in Finnland oder Estland, die dem Kunden riesengroße Gigabyte-Mengen für sehr geringe Beträge verkaufen. Würde nun ein Deutscher hingehen, sich so einen Vertrag holen, könnte er in Deutschland unschlagbar günstig surfen und die Rechnung würde dann der ausländische Netzbetreiber bezahlen. Und genau das soll verhindert werden mit dieser Fair-Use-Regelung.
Das ist ja so ein gewisser Graubereich. Das heißt ja, möglicherweise greift da eine gewisse Kulanz ab einer gewissen Höhe, greifen die Mobilfunkanbieter dann ein. Ist es denn schon klar erkennbar, ab wann?
Naja, grundsätzlich, auch wenn sie drauflegen, müssen sie dem Kunden erstmal erlauben, das Roaming zu nutzen. Wenn das im Einzelfall dann mehr kostet, als es einbringt, dann müssen die eben eine Mischkalkulation machen. Erst dann, wenn der Kunde 4 Monate lang überwiegend im Ausland unterwegs war, dann kann der Netzbetreiber eingreifen und kann dem Nutzer erstmal fragen, was machst du da, und ihm sagen, aus unserer Sicht ist diese Nutzung missbräuchlich und muss ihm dann nochmal eine Frist von 2 Wochen geben, dieses Verhalten abzustellen. Und erst dann kann man hingehen und tatsächlich dann Aufschläge verlangen. Also es geht nicht ohne Vorwarnung, es geht auch wirklich nur, wenn jemand dauerhaft im Ausland unterwegs ist.
Wir alle wissen ja, es gibt Vertragskunden und es gibt Prepaid-Kunden mit der speziellen Karte. Gibt es denn dort in Zukunft Unterschiede?
Nein, da gibt es keine Unterschiede. Außerdem, dass ich natürlich als Prepaid-Kunde, wenn ich die Leistung im Ausland nutzen will, auch genug Guthaben auf dem Konto haben muss. Wenn beispielsweise ich im Ausland unterwegs bin und das Paket muss verlängert werden, ist nicht genug Guthaben drauf, könnte es vielleicht ein bisschen schwierig sein, an dieses Guthaben dranzukommen, weil ich ja nicht einfach in den Shop reinlaufen und mir Guthaben kaufen kann.
Wenn die Roaming-Gebühren wegfallen, sinken natürlich die Umsätze der Mobilfunkanbieter. Deshalb dürfen sie unter Umständen zusätzliche Aufschläge erheben. Was bedeutet das für die Kunden?
Ja, das bedeutet erstmal gar nichts, weil diese zusätzlichen Aufschläge, die müssten sie sich dann von der EU genehmigen lassen. Das heißt, wenn ein Unternehmen beispielsweise durch vermehrten Missbrauch oder dadurch, dass sie die Kunden meistens im Ausland unterwegs sind, finanziell in Schieflage kommt, dann könnte es beantragen, dass es bei allen Kunden zusätzliche Entgelte erhebt, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen. Die deutschen Netzbetreiber sind nicht die billigsten in Europa und die meisten deutschen Kunden sind nicht im Ausland unterwegs, sondern in Deutschland. Deswegen wird es die deutschen Kunden gar nicht betreffen.
Zeigt sich da wieder die Marktmacht der Mobilfunkanbieter in Europa, dass sie sich da eine zusätzliche Absicherung geschaffen haben?
Na, es ist gar nicht so unvernünftig, dass sie sich da absichern. Denn es ist ja nicht gewollt, dass es zwischen den Ländern Wettbewerb gibt. Es gibt ganz unterschiedliche Voraussetzungen in den einzelnen Ländern. Die Mobilfunker haben unterschiedliche Lohnkosten. Die werden unterschiedlich subventioniert. Die haben unterschiedliche Rahmenbedingungen, zum Beispiel bei der Ersteigerung von Frequenzbereichen. Da kann zwischen den Providern so kein fairer Wettbewerb stattfinden. Und das hat die EU demzufolge auch versucht zu verhindern, dass es diesen internationalen Wettbewerb gibt, denn ein finnischer Netzbetreiber, ein deutscher Netzbetreiber haben so eine unterschiedliche Struktur, dass die vernünftigerweise gar nicht miteinander konkurrieren können.
Viele Verträge enthalten ja spezielle Roaming-Optionen, die unter Umständen weiter gelten, falls sie nicht abgewählt werden. Bei anderen Providern werden Zusatzpakete automatisch abgeschafft oder nicht mehr angeboten. Gilt auch hier die Regel, beim jeweiligen Anbieter sich zu informieren, genau hinzuschauen?
Ja, gerade wenn ich eine kostenpflichtige Option habe, die mich im Monat so und so viel Euro kostet, dann sollte ich genau hinschauen, brauche ich die noch? Denn natürlich geht die neue EU-Regelung vor. Das heißt, wer jetzt einen Roamingpreis X vereinbart hat, da fällt dieser Preis weg und wird durch kostenlose EU-Roaming jetzt ersetzt. Aber wenn diese Option beispielsweise noch andere Länder einschließt, zum Beispiel die Schweiz oder die Türkei, kann es sein, dass er deswegen weiterläuft. Der Provider kann ja nicht einfach hingehen und diese Option kündigen. Es könnte ja sein, dass ich diesen Preis für die Türkei oder die Schweiz dringend brauche. Und genau deswegen sollte ich hingehen und schauen, was bewirkt diese Option genau? Und wenn ich in der EU kostenlos roamen kann, brauche ich sie dann noch? Und wenn nein, einfach kündigen.
Sagt Urs Mansmann vom Computertechnikmagazin CT. Das war die Sendung Bilanz. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das unter hrinforadio.de.